Also man sieht, ist schon wieder voll der Raum, sehr schön. Linux-Kernel ist natürlich immer ein heißes Eisen, ganz klar. Und ich freue mich sehr, den Thorsten Lemois hier begrüßen zu dürfen, der uns über die neuesten Entwicklungen da ein bisschen berichten wird.
Okay. Ja, danke. Hallo zusammen. Ja, freuen ist auch angesagt. Ich war ein bisschen krank und es hat sich aber gerade noch, ich habe gerade noch die Kurve gekratzt und kann jetzt hier stehen. Schön, dass es alles geklappt hat. Wer bin ich? Ich bin der Verrückte, der bei Heise Open gelegentlich diese Kernel-Logs schreibt, beziehungsweise die tauchen auch in CT auf, die kennt wahrscheinlich der eine oder andere, beziehungsweise ein paar Jahre war ich auch schon vorher hier und habe über aktuelle Entwicklungen des Linux-Kernels erzählt. Was ich nicht bin, ist ein Kernel-Entwickler. Apropos, hört man mich eigentlich überall gut? Auch da in den hinteren Reihen, wo ich die Gesichter gar nicht sehe? Ja, alles super gut. Ich bin halt kein Kernel-Entwickler, ich beobachte den Kernel und die Kernel-Entwicklung nur sehr genau. Das hat den Vorteil, dass ich nicht auf irgendeinen Teil des Kernels sehr fokussiert bin und mich nur da auskenne, sondern wirklich überall so ein bisschen reinlusche und dadurch einen guten allgemeinen Überblick habe und dadurch solche Vorträge wie diesen gebe und den Kram bei Heise schreibe. Nochmal ganz im Kurzen, warum es alle von uns als Linuxer betrifft, was im Linux-Kernel passiert, im offiziellen Linux-Kernel. Er ist halt die Basis der Linux-Distributionen, also von Ubuntu, Fedora und Co., auch von Android, wobei das eher indirekt ist. Und letztendlich ist er bei jeder Interaktion mit dem Computer involviert. Letztendlich, selbst wenn man über das Touchpad streicht, wird der Kernel irgendwie aktiv, macht irgendwas, damit sich der Mauszeiger bewegt. Enthält fast alle wichtigen Treiber. Das Fast ist eine Einschränkung, die könnte man auch eigentlich weglassen. Es geht, das Fast gilt dann so für Druckertreiber und solche Peripherie. Das wird durch den User Space geleitet, aber für alle wesentlichen Hardware moderner Systeme stecken die Treiber im Kernel. Ein schönes Beispiel dafür, eben auch für die Wichtigkeit des Kernels, sind halt Notebooks wie das hier abgebildete, was ungefähr dem Modell entspricht, was ich hier habe. Die erscheinen ungefähr im Jahresrhythmus, weil Intel ungefähr im Jahresrhythmus neue Chipsätze und Prozessoren rausbringt. Und AMD hat ähnliche Produktzyklen und auch die Grafikchip-Hersteller haben ähnliche Produktzyklen. Das heißt, einmal im Jahr kommen neue Prozessoren, Chipsets und so weiter, die neue Treiber brauchen, die müssen dann erstmal in den Kernel gehen, damit die vernünftig von Linux unterstützt werden. Vom Linux-Kernel müssen sie in die Distribution umziehen oder mit neuen Linux-Kernel-Versionen gehen sie in die Distribution und erst dann laufen diese Distributionen so richtig gut. Ein schönes Beispiel dafür, was jetzt ansteht, Intels neue Plattform, die nennt sich Haswell, die kommt wahrscheinlich den neuesten Gerüchten zufolge Anfang Juni wird sie vorgestellt, das heißt irgendwann im Juni oder so werden wahrscheinlich auch schon die ersten Systeme mit dieser neuen Plattform im Handel stehen. Da ist der Prozessor dann wieder ein bisschen schneller, der Grafikchip wieder ein bisschen schneller und einige Treiber zur Unterstützung dieser Funktion der neuen Prozessoren sind schon im Kernel enthalten. Auch die Grafiktreiber für den Grafikkern in diesen neuen Prozessoren ist schon im Linux-Kernel enthalten. Das ist insofern wichtig, eben weil dadurch, dass die jetzt im aktuellen Linux-Kernel 3.8 sind, sind sie auch in Ubuntu 13.04, was wahrscheinlich im April erscheinen wird. Das heißt, diese Distribution wird dadurch auch auf den Notebooks, die erst in einigen Monaten erscheinen, relativ gut laufen. Was noch zusammen mit dieser neuen Intel-Plattform kommt, sind neue WLAN-Chips dieses Mal. Das ist eine 7000er-Serie. Der Treiber für diese Intel-WLAN-Module ist jetzt für den Linux-Kernel 3.9 aufgenommen worden. Der ist gerade in Entwicklung. Der erscheint Ende April, wenn die Kernel-Entwickler in dem üblichen Rhythmus arbeiten. Der übliche Rhythmus sind ungefähr 70 Tage und immer am Anfang dieser 70 Tage werden alle größeren Neuerungen für den Linux-Kernel, für eine neue Linux-Kernel-Version in den Hauptentwicklungszweig des Kernels integriert. Deswegen lässt sich immer schon relativ gut absehen, was halt kommt. Und dadurch kann ich im Laufe des Vortrags auch schon hier und da sagen, was halt der Kernel 3.9 bringt, der dann, wie gesagt, wahrscheinlich Ende April kommt, also nach Ubuntu 13.04. Deswegen ist noch nicht ganz klar, ob Ubuntu diesen Kernel nicht integrieren. Möglicherweise aber die WLAN-Treiber, damit auch das Ubuntu dann auf diesen neuen Intel WLAN, auf diesen neuen Intel Notebooks laufen wird. Noch eine Vorwarnung, die habe ich heute extra noch eingefügt. Viele der Funktionen, die ich so im Folgenden anreiße, um die es halt beim Kernel geht, sind eigentlich Themen für eigene Vorträge. Teilweise laufen hier auch Vorträge zu den Themen, die ich hier anreiße. Zum Beispiel ButterFS gehe ich kurz darauf ein. Da war ja heute vor Mittag schon ein Vortrag. Das heißt, eigentlich, was ich hier ganz, ganz kurz und knapp anreiße, um grob einen Überblick zu geben, was passiert, kann man viel mehr zu erzählen. Und es sind auch keine uninteressanten Vorträge, es sind durchaus Vorträge, die viel besucht sind. Womit ich gerne anfange, ist Grafiktreiber. Die stecken nämlich zum Teil im Kernel. Hole ich jetzt aber noch ein wenig weiter aus, weil ein Teil der Grafiktreiber, die im Kernel stecken, das ist sozusagen Basisfunktionen, um die 3D-Beschleunigung zu nutzen, stecken im Kernel. Die eigentlichen 3D-Treiber oder OpenGL-Treiber stecken in einem Mesa 3D genannten Paket im User Space. Deswegen erwähne ich die jetzt im Folgenden ein wenig im Zusammenhang, weil sie halt sehr eng miteinander auch zusammen entwickelt werden. Allgemein ist es so, dass die 3D-Unterstützung bei den allermeisten PC-Grafikchips mittlerweile vorhanden ist. Das heißt, man kann eigentlich ein aktuelles Linux mit einem aktuellen Mesa 3D kombiniert auf moderne Hardware installieren, und die Chance, dass 3D geht, ist relativ groß, wenn man mal von ganz, ganz neuen Chips absieht. Da kommen wir im Folgenden noch an einigen Stellen zu. Das heißt, da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Es ist aber längst noch nicht alles perfekt. Wo sich ganz allgemein in letzter Zeit auch noch einiges getan hat, ist Hybrid-Grafik-Unterstützung. Das sind halt bei Notebooks gibt es das gelegentlich, dass die da ein Grafikchip im Prozessor steckt, der relativ stromsparend arbeitet und zum Beispiel im Akkubetrieb dann für lange Akkulaufzeiten sorgen kann, während sich ein zweiter Grafikchip zuschalten lässt, wenn man halt zu Hause sitzt und mal eine Runde spielen will, der dann aber halt natürlich auch mehr Strom verbraucht. Und die Unterstützung für das Ganze ist bisher relativ schlecht. Es gibt da so ein paar Tricks, Optimus zum Beispiel bei Nvidia-Karten. Das ist unabhängig, weitgehend unabhängig vom Kernel, von der regulären Kernel-Entwicklung. Aber das klappt schon einigermaßen. Und wie gesagt, die Kernel-Entwickler arbeiten mit einem Prime genannten Framework zusammen mit den X-Entwicklern daran, das endlich auf vernünftige Beine zu stellen, damit das ordentlich klappt. Das ist noch, wie gesagt, noch nicht fertig, deswegen steht da Work in Progress. Ein wenig was zu den drei wichtigen Grafikchip-Herstellern. Intel als Hersteller von Grafikkernen, von Prozessoren. Da hat sich zum Beispiel eben in letzter Zeit bei Linux 3.8 und 9.1 und Mesa 9.1, das sind die jeweils aktuellen Versionen, diese Haswell-Unterstützung, die hatte ich eben schon erwähnt, das ist halt die nächste Generation von Intels Prozessoren. Und deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Was sich in letzter Zeit auch viel getan hat, ist sehr viel Feintuning, gerade in Bezug auf Power-Management, HDMI-Audio, da hat es einige Verbesserungen gegeben. Beim Einstellen der Bildschirmauflösung, wenn man einen zweiten Monitor anschließt und solche Späße, da hat sich viel getan. Wie gesagt, das ist zum Beispiel was, war auf der FOSDEM ein ganzer Vortrag zu, allein was sich nur beim Intel-Treiber da in letzter Zeit getan hat. Und sehr viele Details, aber da kann ich jetzt hier nicht drauf eingehen, weil wir dann ganz viel anderes, zu ganz vielen anderen Dingen nicht mehr kommen. Was sich auch noch allgemein getan hat bei Mesa, also bei den 3D-Treibern im Userland, die Performance hat sich verbessert. Mesa 9.0 hat Unterstützung für OpenGL 3.1 gebracht. Das heißt, dass Spiele neu die Fähigkeiten modernerer Chips besser nutzen können, auch mehr Leistung bieten können und eine schönere Darstellung ermöglichen. Mesa 9.1 hat dann Unterstützung für OpenGL EES 3.0 gebracht. Das ist im Embedded-Umfeld, also ein leicht abgespeckter Befehlssatz. Und ganz allgemein ist es so, bei Intel-GPUs, bei der Linux-Unterstützung gibt es nicht viel zu klagen. Natürlich läuft auch nicht alles perfekt, aber wenn man einen Intel-Grafikchip drin hat im Prozessor und nicht gerade einen von diesen Embedded-Chips hat, wo ein Power-VR-Grafikchip drin, Grafikkern drin steckt, laufen diese unter Linux relativ gut. Zu AMD. Grafikkernen, die sowohl in Prozessoren als auch auf Grafikkarten stecken. Da ist es so, dass Linux 3.9 Unterstützung für die 8000er-Serie bringt. Die hat AMD vor einigen Wochen eingeführt. Das ist jetzt die neueste Grafikkartenserie. Und da bringt der Kernel dann Unterstützung, um praktisch eine Ausgabe zu ermöglichen. Und woran es da noch fehlt, ist ein wenig die 3D-Treiber. Nämlich sowohl für die High-End-Karten der 7000er-Serie als auch für die 8000er-Serie ist das noch in Entwicklung. Was sich sonst noch so getan hat bei AMD-GPUs, die Entwickler, die sich um die Treiber kümmern, haben auch sehr viel Feintuning, ähnlich wie Intel-Entwickler, in die Treiber einfließen lassen. Das hat die Performance verbessert, vor allen Dingen bei den etwas älteren Karten, also zum Beispiel bei den 4000ern, 5000ern und 6000ern Generationen. Power-Management hat sich ein wenig verbessert, ist aber längst noch nicht perfekt. HCPE-Unterstützung bei Notebooks, dass das Zuklappen von Displays und so weiter klappt. MSA ist eine Multisample Anti-Aliasing, damit eben bei die Kantenglättung möglichst gut ist. Das ist so das, was die AMD-Entwickler in letzter Zeit getrieben haben. Auch die haben mit an OpenGL 3.1 Unterstützung gearbeitet. Das kam jetzt letztens mit Mesa 3D 9.1, also ein wenig später als bei Intel. Und in den 3D-Treibern Mesa 3D ist mit 9.1 jetzt auch eben ein noch nicht ganz ausgereifter 3D-Treiber für eben diese 7700er und eben die 8000er-Serie eingezogen. Der wird möglicherweise in den Distributionen, die in nächster Zeit kommen, noch nicht aktiviert sein. Das muss ich noch zeigen, weil er halt noch nicht so ganz ausgereift ist. Aber es ist so, dass da mittlerweile eine Lösung sozusagen für diese Grafikkarten in Sicht sind, dass die einfach direkt, wenn man die Distribution installiert, einfach laufen, weil die Distribution die Treiber alle mitbringt. Bei den AMD Open Source Treibern ist es durchaus so, dass es ein paar bekannte Mankos gibt. Eben die Unterstützung für die neuen Grafikchips ist eher schlecht oder es dauert halt, bis es die gibt. Die Videobeschleunigung lässt sich nicht so einfach nutzen und auch bei den neueren GPUs, die unterstützt werden, ist die Performance längst noch nicht auf dem Niveau, wie es der proprietäre Treiber von AMD liefert. Den gibt es nämlich auch noch. Der unterstützt mittlerweile aber nur noch die Grafikchips ab der HD 5000er Serie. Das ist ein schönes Beispiel, warum die Open Source Treiber auch wichtig sind, was sich da tut. Eben weil wenn man jetzt zum Beispiel einen aktuellen Kernel und einen aktuellen X-Server betreiben will oder weil die Distribution den mitbringt, dann kann man unter Umständen AMDs Treiber, die es bisher für die Karten der 2000er, 3000er und 4000er Serien gab, nicht mehr nutzen und muss nämlich die Open Source Treiber nutzen, weil AMD die Pflege der proprietären Treiber für diese Generation ein wenig zurückgefahren hat. Es gibt gelegentlich noch neue Versionen, aber den neuesten X-Servern, die neuesten Kernel unterstützen die bisher nicht offiziell. Manchmal kann man das mit ein paar Tricks hinbiegen, aber das ist so eine Sache. Dafür hat halt die aktuellen Versionen der proprietären Treiber von AMD durchaus Vorteil. Sie unterstützen halt die aktuellen Karten, also auch diese 7700er und diese 8000er relativ gut. Liefern auch gute 3D-Performance. Sie haben aber ein paar Kinderkrankheiten. Also eine Kollegin hat letztens, die sich gern mit Spielen beschäftigt bei uns, versucht dann Steam drauf laufen zu lassen mit einem AMD-Grafikchip und dem proprietären Treiber. Das ist alles nicht so richtig rund gelaufen. Und letztendlich ist es daher so, AMD-GPUs lassen sich unter Linux durchaus betreiben. In gewissen Situationen auch sind sie sogar vielleicht mal eine gute Wahl. Aber in anderen Situationen können sie auch ordentlich viel Ärger führen. Da muss man sich mal genau angucken, was man damit vorhat, ob man sie nur für Bürozwecke nutzen will oder ob man spielen will und überlegen, ob da nicht vielleicht Intel oder Nvidia eine bessere Wahl sind. Bei Nvidia ist es so ähnlich wie bei AMD. Es gibt halt einen Open-Source-Treiber und einen proprietären Treiber, also die Open-Source-Treiber, die wieder im Rahmen von Linux-Kernel und Mesa entwickelt werden. Da ist es so, dass die werden vollkommen unabhängig von Nvidia entwickelt. Deren Entwickler sind per Reverse-Engineering dabei. Das heißt, die analysieren, wie die Hardware funktioniert und schreiben danach Treiber, haben also keine Spezifikation von Nvidia halten, während bei den AMD- und Intel-Treibern, bei den Open-Source-Treibern ist es so, dass da die Firmen selber direkt Entwickler haben, die da mitarbeiten. Trotz, dass die Entwickler dieses Nouveau-Treibers das per Reverse-Engineering machen, haben sie es jetzt geschafft, praktisch 3D bei allen Grafikchips, die in den letzten Jahren gefertigt worden sind, hinzukriegen. Das Problem war, just ein paar Tage später hat AMD eine neue Grafikkarte vorgestellt. Ich weiß gar nicht, wird die unterstützt? Lukas, bist du hier? Ja. Wird sie unterstützt? Ja, wird also auch unterstützt schon. Okay, also wie gesagt, auf jeden Fall ist es so, dass letztendlich 3D schon bei fast allen Grafikchips funktioniert. Letztendlich die Situation könnte man auf den ersten Blick meinen, fast besser als bei den AMD-Chips. Ist sie letztendlich dann aber doch nicht. Das kommt zum hier schon durch. Bei Linux 3.9 gab es dann Grundlagen zur Lüfterregelung für NV50-Karten. Sind jetzt NV50 war bis bis G300, ja genau. Das heißt, wenn man eine Grafikkarte hat, die nicht den Lüfter autark regelt, kann man da jetzt mit dem Treiber nachhelfen, dass damit der Lüfter nicht die ganze Zeit auf Hochtouren läuft und ständig Krach macht. Aber wie gesagt, das sind erst Grundlagen, das muss alles noch ein bisschen sich einschwingen. Und wenn man sich damit nicht so einen neuen Kernel hat oder nicht genau damit auseinandersetzt, kann es halt sein, dass bei den Open-Source-Treibern die Grafikkarte ein Krachmacher ist. Und das ist halt bei den noch neueren Karten, also die so in den letzten 2 Jahren primär verkauft worden sind, noch immer der Fall. Bei denen ist dann auch noch das Problem, nicht nur die Lüfterregelung, sondern auch die Performance wird da nicht erreicht, weil da das Hochschalten auf die höheren Taktraten des Grafikchips noch nicht unterstützt wird. Die Grafikchips haben ähnlich wie Prozessoren heutzutage mehrere Taktstufen und auch der Speicher kann hoch und runter getaktet werden. Und da ist der Open-Source-Treiber, betreibt die Grafikkarten typischerweise in einem relativ langsamen Modus und deswegen wird da auch längst nicht die 3D-Performance erreicht, die der proprietäre NVIDIA-Treiber liefert. Die proprietären Treiber von NVIDIA sind relativ gut. Die unterstützen auch aktuelle Kernel-Versionen und Versionen des X-Servers von Xorg relativ zügig. Einzige Manko, was es da primär noch gibt, ist die Optimus-Unterstützung. Eben das ist das mit der Hybrid-Grafik. Das geht, wie gesagt, mit Bumblebee. Das ist in den Distributionen mittlerweile auch teilweise drin oder relativ einfach nachinstallierbar. Aber es kann durchaus auch noch mal so ein bisschen hakelig sein. Letztendlich die Quintessenz bei den NVIDIA-GPUs ist dann der proprietäre Treiber relativ ordentlich oder ziemlich ordentlich und der OS-Open-Source-Treiber, der Nouveau-Treiber reicht manchmal auch schlicht und ergreifend. Gerade ist es gut, dass es ihn gibt, wenn man einfach Linux installiert, dass es erstmal was da ist. Die kurze Ausführung dazu jetzt noch, welches ist der beste Grafikchip für Linux? Das hängt halt sehr von der Situation ab, ob man spielen will, ob man nur ein Notebook will, bei dem man vielleicht nur Tetris spielt oder eben, ob man wie gesagt irgendwie regelmäßig 3D-Shooter will. Letztendlich ist es tendenziell eher Intel, wenn man nicht so viel spielt und tendenziell eher Nvidia, wenn man viel spielt. Aber da muss man sich mal genau angucken, wenn man wirklich das Perfekte kaufen will. Zu den Grafikchips Fragen oder Anmerkungen, bevor es mit anderen Themen weitergeht?
Weißt du, wie das bei den NVIDIA-Grafikkarten mit der X-Rand-Unterstützung
aussieht? Die X-Rand-Unterstützung beim proprietären NVIDIA-Treiber ist mittlerweile vorhanden und wird nicht jede einzelne Eigenschaft, aber es ist, glaube ich, alles Wesentliche läuft, glaube ich, ja. Also X-Rand, das ist das zum Zuschalten des zweiten Grafikchips oder Drehen des Bildschirms und solche Dinge. Strammes Programm, dann geht es gleich weiter mit Dateisystemen. Da hat sich zum Beispiel bei Linux 3.7 NFS 4.1 Unterstützung, das ist jetzt eher für die Serveradministration hier interessant. Die ist in Linux 3.7 halt eingezogen. Da ist auch dabei ein Client für Parallel-NFS. Das kann um den Durchsatz mit NFS in bestimmten Konstellationen zu verbessern. Ist aber, wird sehr speziell, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Linux 3.8 hat auch, 3.7, da habe ich, 3.7 war es doch schon, hat gebracht Unterstützung für SMB2, das ist das File-Sharing-Protokoll von Windows Vista und später. Das ist halt der Nachfolger des guten alten SMB, Server Message Block, was im Linux-Umfeld auch teilweise als CIFFS bekannt ist, eben wenn Windows eine Freigabe hat und man greift mit einem Kernel-Treiber drauf zu, dann kommt das jetzt zum Tragen. Und der Overhead bei dem Protokoll ist deutlich niedriger als bei dem alten. Und dadurch lassen sich auch höhere Transferraten erreichen. Auch Samba unterstützt das serverseitig schon. Linux 3.8 hat auch gebracht ein Dateisystem, was speziell optimiert ist für Flash-Datenträger. Aber Flash-Datenträger mit einer relativ einfach gehaltenen Logik, in einer einfach gehaltenen Wear-Leveling-Logik. Flash-Transition-Layer meinte ich. Das ist die, die sozusagen dafür sorgt, dass sich eine SSD gegenüber dem Betriebssystem wie eine Festplatte verhält, intern aber dafür sorgt, dass die Dateien praktisch gleichmäßig über die Chips verteilt werden, die Abnutzung der Chips gleichmäßig ist. Und bei SSDs für Notebooks oder Desktops ist die so gut, da muss man nicht extra darauf Rücksicht nehmen oder nur in bestimmten Fällen. Bei Tablets oder solchen Sachen ist es halt so, dass die Flash-Translation-Logik nicht ganz so intelligent und für solche ist dieses Dateisystem gemacht. Das ist halt so was, was man vielleicht auf dem nächsten Android-Phone oder auf dem nächsten Tablet hat, um da die internen Datenträger anzusprechen. ButterFS gab es heute halt schon einen allgemeinen Vortrag. Da gab es zum Beispiel in letzter Zeit sehr viel Optimierung, um die F-Sync-Performance zu verbessern. Das heißt, wenn man ein Programm sagt, bitte sorg jetzt dafür, dass diese Daten, die ich vorher zum Schreiben angeliefert sind, wirklich auf die Platte landen, dann sagt er halt, sync das und muss darauf warten. Und da gab es einige Optimierungen, weil ButterFS da nicht besonders gut war. Und da gibt es auch immer noch weitere Optimierungen, da wird ButterFS langsam besser. Was es auch gab mit Linux 3.8 ist Fast Replace. Das ist, wenn man ein RAID hat, direkt im ButterFS-Dateisystem, dass man relativ einfach relativ schnell die Daten von einem Datenträger auf einen anderen transferieren kann, um den ersten Datenträger dann auszutauschen. Und was mit Linux 3.9 kommt, ist Unterstützung für RAID 5 und 6. Das heißt, bisher konnte ButterFS nur RAID 0 und 1 und auch 10. Und jetzt kommen halt die komplexeren Level 5 und 6, wo man halt bei RAID 5 zum Beispiel aus drei Platten, wo dann eine Redundanz sicherstellt und zwei Daten tragen, sozusagen, dass eine ausfallen kann. Das wird jetzt direkt auf von ButterFS unterstützt, damit, wenn eben ein Datenträger von denen ausfällt, meinetwegen bei einem RAID 5, kann ButterFS durch Checksummen teilweise erkennen, in bestimmten Konstellationen, welcher der Datenträger falsche Daten geliefert hat, also bei Verfälschungen, wenn irgendwie ein Datenfehler auf dem Medium ist und kann dann selber die Daten reparieren, was nicht möglich ist bei einem klassischen Aufbau, wo das Dateisystem nicht direkt an die Datenträger des RAIDs rankommt, weil da hat das Dateisystem keine Möglichkeit, die Daten direkt zu analysieren, um zu erkennen, welcher der am RAID beteiligten Datenträger jetzt die falschen Daten geliefert hat. ButterFS ist aber weiter experimentell und wie lange das noch ist, da gilt nur die typische Open-Source-Regel, bis es fertig ist oder bis es sich besser bewährt hat, wäre wohl bei einem Dateisystem die konkretere Aussage, wann das der Fall ist, ist schwer abzusetzen. Fedora hatte ja schon ein paar Mal überlegt, auf ButterFS als Dateisystem umzusteigen. Die hatten aber jetzt ganz klar für das nächste Release gesagt, Fedora 19, im Moment ist ButterFS noch nicht so weit und sie haben jetzt es vertagt. X4 als typisches Dateisystem, was viele von uns wahrscheinlich nutzen, da hat sich in letzter Zeit einiges getan bei der Unterstützung für große Datenträger. Dadurch wird mittlerweile auch Datenträger jenseits der 16 Terabyte unterstützt. Bei Kernel 3.8 gab es eine Funktion, die nennt sich Inline Data. Da werden dann besonders kleine Dateien zusammen mit Verwaltungsinformationen gespeichert. Dadurch können die in einem Rutsch gelesen werden. Das spart Speicherplatz und kann die Performance verbessern. Das sind so das, was ich bei X4 in letzter Zeit getan habe. Aber es sind auch nur so ein paar Beispiele von einem Dateisystem, was nicht so rapide entwickelt wird wie ButterFS, aber wo es durchaus immer nochmal Neuentwicklungen gibt. Bei XFS hat in letzter Zeit sehr viel Feintuning gegeben. Zum Beispiel gab es da bei Linux 3.8 Log-Check-Summen, um auch wieder Verfälschungen zu erkennen, die auf Datenträgern entstanden sind, entweder beim Schreiben oder beim Lesen, um das dann entsprechend zu reagieren und das abzufangen, um nicht dem User falsche Daten auszuliefern oder selber irgendwie zu Dateisystemschäden zu erkennen. Die Frage nach dem besten Dateisystem, so ähnlich wie bei den Grafikchips, auch hier ist es situationsabhängig. Letztendlich für die typischen Laptops, wie wir hier sie dabei haben, ist es vielfach X4. Im Serverbereich muss man sich genau angucken, was man will. Ich selber bin da mittlerweile ein wenig bei der Überlegung oder erwähne häufiger mal XFS. Früher war es als Dateisystem für sehr, sehr große Storage verschrien. Das ist auch nicht ganz falsch. Letztendlich, dadurch, dass X4 erst seit dem neuesten jenseits der 16 Terabyte unterstützt, ist XFS da einfach erprobter. Und XFS skaliert auch besser, soll auch jenseits der 100 Terabyte noch funktionieren. Und schlicht und ergreifend ist es halt so, dass das Bereiche sind, die wir zwar auf normalen Systemen vielleicht noch nicht sehen, aber da kommt man halt gelegentlich hin mittlerweile. Und solange ButterFS noch nicht ausgereift ist und auch von keiner der großen Distributionen so richtig getestet wurde, sind die beiden Dateisysteme einfach die der Wahl im Moment. Aber wie gesagt, es ist situationsabhängig. So, das waren die beiden Hauptblöcke. Jetzt geht es ein wenig sprunghafter durch die verschiedenen Bereiche des Kernels. Storage kommt relativ kurz dran. Da ist es so, dass 3.9 eine Technik bringen wird, die nennt sich DM-Cache. Das ist im Device Mapper, der auch vom Logical Volume Manager verwendet wird. Damit kann man eine SSD nutzen, um sie eine SSD als Cache für eine Festplatte nutzen, um eben Zugriffe auf besonders häufig benutzte Daten oder das Schreiben von Daten zu beschleunigen, weil die dann erstmal auf der SSD landen oder von da geladen werden und dann erst später auf die Festplatte rübergeschrieben werden oder eben nicht von der Festplatte, die halt typischerweise langsam ist, geladen werden müssen. Da gab es schon mehrere Ansätze, so eine Technik zu implementieren. Die anderen Netze nannten sich B-Cache und Flash-Cache. B-Cache sah eigentlich, und noch Pünktchen, es gab noch zwei, drei weitere. Bei B-Cache sah es eigentlich schon mal so aus, als wäre die Chance, dass es in Kernel kommt, relativ gut. Letztendlich, ob das jetzt noch was wird, muss ich zeigen. Da gibt es sicherlich noch einige Diskussionen. Es gab auch schon Kritik an dem Ansatz mit dem DM-Cache. Mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ach so, das heißt, Hannes, du bist eher skeptisch?
Nee, ich bin überhaupt nicht skeptisch. Ach so.
Okay. Ja. Also Hannes sagt gerade, der Entwickler wurde abgelenkt und dadurch ging es mit B-Cache erstmal nicht weiter. Aber mal gucken, was sich so in den nächsten Monaten dann noch so ergibt. Netzwerk ist es so, was die Kernel-Entwickler bei der ganzen 3X-Serie an verschiedenen Techniken gearbeitet haben, um Bufferbloat zu vermeiden. Das sind Probleme, die entstehen durch eine zu intensive Nutzung von Caches in Netzwerk-Hardware. Das ist, dass dann Verbindungsabbrüche gab und solche Späße. Das wurde mal von einigen Leuten sehr als große Gefahr fürs Internet beschrieben, dass das zu größeren Problemen führen konnte. Und da haben die Kernel-Entwickler an einigen Stellen gedreht und gemacht. Und das soll mittlerweile einigermaßen im Griff sein. Was von Google wurde eingebracht, eine Technik, die nennt sich TCP Fast Open, die kann den Verbindungsaufbau beschleunigen. Da ist Google sozusagen interessiert, die Web Experience praktisch zu verbessern, eben weil man eine Suchanfrage absetzt, dass der Verbindungsaufbau schneller ist und alles sich für den Benutzer praktisch alles ein wenig schneller anfühlt. Das ist auch nur eine von den Techniken, die Google in letzter Zeit entwickelt hat und zum Kernel beigetragen hat, um Netzwerkperformance zu verbessern. Braucht übrigens Unterstützung auf Server- und Client-Seite. Das ist also nichts, was von heute auf morgen das Web schneller macht, aber ist was vielleicht mittelfristig das Ganze ein wenig auf Trab bringt. für die Alpila. Oh, ja, ich sehe schon die Köpfe runtergehen. Network Address Translation war halt etwas, was viele kennen, um den um Adressen im IPv4 sich sozusagen Privatadressen zu haben und nach außen keine gerouteten Adressen zu haben. Das geht halt mit IPv6 jetzt auch. Das war lange diskutiert, ob das überhaupt Sinn macht, aber es wurden zwei, drei akzeptierte Konstellationen gefunden, wo man sagte, ja, das ist okay, das kann man machen und deswegen ist das jetzt in den Kernel eingezogen. Aber es zwingt einen ja niemand dazu, es zu benutzen. Treiber tut sich auch immer was. Ich habe jetzt hier gerade mal zwei Treiber erwähnt, die gerade in letzter Zeit reingekommen sind. Wer im iPhone 5 hat, da kam bei 3.7 ein Treiber, mit dem Tethering unterstützt wird. 3.8 ein Standard für per USB angebundene Modems. Mal gucken, das ist was in den nächsten Notebook-Generationen, Tablets vielleicht auftaucht. WLAN-Treiber, da gab es für einen Realtek-Chip bei 3.8 einen Treiber, der eingezogen ist. Und ich hatte es eingangs schon erwähnt, die 7000er WLAN-Module von Intel, die jetzt halt mit der nächsten Notebook-Generation kommen, werden von Linux 3.9 unterstützt. Das sind aber auch nur einige Auszüge von einer ganzen Reihe von Treibern, die in letzter Zeit in den Kernel angezogen sind, dann gibt es noch einige mehr. WLAN-Chips sind übrigens heute kein größeres Problem mehr. Das war ja vor 5 oder 6 Jahren noch so, dass man eigentlich bei einem Notebook-Kauf noch sehr darauf achten musste, was kauft man für ein Notebook, wird der WLAN-Chip von Linux unterstützt. Das ist eigentlich mittlerweile so, dass die meisten WLAN-Chips einfach so laufen. Auch mit der Firmware muss man nicht mehr groß rumhampeln, auch mit Treiber nicht mehr irgendwie nachinstallieren. Aber wie gesagt, die meisten. Es ist keineswegs so, dass es alle sind. Gerade bei den älteren, die man vielleicht in Notebooks von vor 2 oder 3 Jahren hat, gibt es immer noch mal wieder Probleme. Prozessoren. Da ist bei x86-Prozessoren bei 3.7 eine Sicherheitstechnik eingezogen, die nennt sich SMAP. Die kann in bestimmten Konstellationen die Sicherheit verhindern, dass über den Kernel User Space. Bitte? Sicherheit verhindern. Sicherheit steigern. Dass über den Kernel User Space Programme sozusagen zur Rechteauswertung missbraucht werden. Was bei 3.8 passiert und relativ viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, ist, dass die Unterstützung für den Original Intel 386er rausgeflogen ist, also nur eben diese Prozessoren dieser Generation, also 486er und später werden noch unterstützt. Aber das ist halt genau der Prozessor gewesen, für den Linux ursprünglich mal entwickelt wurde. Torvalds hat damals aber, als der Patch reinkam, um das rauszuschmeißen, gesagt, er weint dem Zeug keine Träne nach und es hat sich auch keiner beschwert, dass er weiter noch Linux auf 386er betreiben möchte. Deswegen ist es dann auch rausgeflogen. Für die ARM-Entwickler im Raum vielleicht ganz interessant, ist Multiplattform-Unterstützung bzw. Single-Z-Image. Dadurch lassen sich ARM-Kernel jetzt auch für verschiedene Plattformen bauen. Am Anfang waren das nur 4, 5 verschiedene Plattformen. Das heißt, bisher war es so, dass man für jedes Board praktisch einen speziellen Kernel bauen musste. Und meinetwegen fürs Beagleboard mit einem TI-Prozessor, der Kernel lief woanders auf einem Freescale, IMX, irgendwas lief der nicht. Und mittlerweile kann man gewisse Boards zusammen in Kernel bauen, also die Unterstützung für verschiedene Boards in Kernel bauen. Dadurch soll langfristig, wird es prinzipiell ansatzweise so, wie es in der x86-Welt normal ist, dass man einen Kernel ausliefern kann und der bootet auf einer ganzen Reihe verschiedener Systeme. Das ist aber noch was, das wir werden. Die Unterstützung für den Multiplattform-Kernel ist in 3.8 und 3.9 auch ausgebaut worden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es sind, aber ich glaube, es sind mittlerweile schon deutlich mehr geworden. André, weißt du zufällig, wie viel? Ja. Der Beagleboard ist jetzt bei 3.9 kommt er jetzt dazu, genau, ja. Was auch passiert ist in letzter Zeit, ist die Unterstützung für 64-Bit ARM. Die ist in 3.7 eingezogen. Die wird auch noch weiter verbessert. Noch gibt es keine 64-Bit ARM-Prozessoren, aber wer in den ARM-Vorträgen heute war, hat hier und da schon mitbekommen, dass es was ist, was am Horizont ist und in der nächsten Zeit kommen wird. Und was auch eingezogen oder jetzt mit 3.9 kommt, ist Unterstützung zur Virtualisierung mit KVM. Also da tut sich auch einiges. Das ist gerade die Virtualisierung unter Umständen, vielleicht beim Server, unter Umständen bei Smartphones, aber natürlich vor allen Dingen auch für Server interessant, die Virtualisierung mit KVM. Wo wir schon bei Virtualisierung sind, geht es damit auch gleich weiter. 3.8 bringt ein für die Hyper-V-Unterstützung, also für die Virtualisierung, den Hypervisor von Windows, einen Treiber mit, um den Speicherverbrauch temporär runterzufahren, um praktisch im Gast den Gastspeicher zu reduzieren, damit man ihn für andere Dinge auf dem Host brauchen kann. Das ist halt in Linux 3.9, 3.8 gewesen. Was mit 3.9 kommt, ist bessere Unterstützung für zwei VMware-Techniken. Das heißt, wenn man 3.9 installiert und darauf basierende Distribution, braucht man diese VMware-Treiber in gewissen Konstellationen nicht mehr kompilieren. Was in 3.9 auch eingezogen ist, ist für eine Technik, um einzelne Geräte in Gastsystem reinzureichen, das ist eben dieses VFIO. Das sind Grundlagen eingezogen, um VGA-Devices reinzureichen. Das ist halt interessant, wenn man ein Windows unter Linux virtualisiert betreiben möchte, dann aber die volle 3D-Power der Host-Grafikkarte zu nutzen. Das geht bisher nicht, aber wie gesagt, es gibt Entwickler, die dahin arbeiten und ein paar Grundlagen dafür sind eingezogen. Was in letzter Zeit sich auch viel getan hat, sind User Namespaces. Das ist für Container-Virtualisierung wichtig, damit Anwender selber einen Container aufsetzen können, indem sie Root-Rechte haben, um praktisch in diesem Container Software ausführen zu können, die Root-Rechte braucht. Dabei können Sie aus diesem Container aber keinen Unfug anstellen, der außerhalb des Containers Root-Rechte erfordern würde. Sie können also keinen Schaden anrichten. Außerdem gab es da einige Sicherheitsverbesserungen, um speziell bei Containern noch dafür zu sorgen, dass die nicht über Proc-Dateisystemen oder SysFS irgendwie einen Reboot auslösen können oder anderweitig aus diesem Container ausbrechen können. Virtualisierung allgemein, Xen und KVM werden vom Kernel mittlerweile beide relativ gut unterstützt. Nachdem das mit Xen lange ein Problem war, hat sich das in den letzten Monaten gebessert. Letztendlich ist es so, dass KVM vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil eben der Hypervisor selber im Kernel steckt, während bei Xen es nur die Unterstützung für den Hypervisor ist. Aber sie leben beide so vor sich hin. Im Distributionsumfeld scheint es ein bisschen so, als wäre KVM ein bisschen das, was mehr Aufmerksamkeit erzeugt, aber es gibt sie halt beide. Security, ich hatte eben schon das Map, jetzt bei 3.7 kamen Modulsignaturen hinzu. Dadurch lässt sich erkennen, ob praktisch die Module, die zu einem Kernel gehören, auch die sind, die der Distributor mitgeliefert hat. Das wird unter Umständen von Fedora benutzt bei der Secure-Boot-Unterstützung. Da wird nur ein von Fedora signierter Kernel gebootet und der prüft die anhand der Signaturen an den Modulen auch, ob die Module die sind, die zu diesem Fedora-Kernel wirklich gehören und von Fedora gebaut wurden, und lädt nur diese Module. Das führt jetzt in die Techniken der Secure Boot, wo ich nicht weiter eingehen will, ist aber eine Technik, die auch bei den Enterprise-Distributoren schon länger im Einsatz war, um sicherzugehen, dass da nicht irgendwer heimlich den Treiber ausgetauscht hat und die dann für diesen ausgetauschten Treiber den Support liefern sollen. Diagnose, gerade beim Tracing hat sich viel getan. Es gibt zum Beispiel ein Perf-Trace-Command mittlerweile, mit dem man S-Trace-ähnliche Dinge machen kann. Memory Management 3.8 bringt eine sogenannte Huge Zero-Page. Das hat ein wenig Aufmerksamkeit erzeugt, weil sich da der Speicherverbrauch in gewissen Konstellationen etwas senken lässt. Ein KVM-Controller, das ist jetzt wieder was für die Container-Virtualisierung. Bisher war es so, wenn man einen Container Root-Rechte hatte, konnte man damit eine Fork-Bombe so auslösen, dass das ganze Host-System zum Stehen kam. Das lässt sich damit unterbinden. Für Server-Leute interessant ist Balance-Numer. Das ist auf modernen Multiprozessorsystemen, gerade bei Servern, also wirklich mit mehreren Kernen pro Package und mehreren Packages, also mehreren Prozessoren, hängt der Speicher immer an einzelnen Prozessoren, und da ist es am besten, wenn ein Prozessor auf den Speicher zugreift, der direkt an dem Prozessor hängt, auf dem er läuft. Das konnte man bisher schon manuell konfigurieren. Und jetzt arbeiten die Kernel-Entwickler halt dran, dass das der Kernel automatisch erkennt, dass das so zusammenbleibt, und um möglichst gute Performance zu liefern. Power Management tut sich auch immer wieder was. 3.6 hat eine Funktion gebracht, Hybrid-Suspend, dass beim Wechsel in den Suspend sowohl auf Platte geschrieben wird, als auch das Speicher-Image in dem Arbeitsspeicher vorgehalten wird. Und wenn der Akku dann irgendwann leer ist, solange der Akku voll ist, wird beim Aufwachen dann praktisch auch im Speicher wieder wie beim normalen Bereitschaftsmodus aus dem Speicher geladen, dann ist das System sehr schnell da. Wenn der Akku zwischendurch leer gelaufen ist, wird halt von der Festplatte das Image wieder geladen. Das dauert dann halt ein bisschen länger, aber in beiden Fällen kann man einfach an dem Punkt weiterarbeiten, wo man vorher es verlassen hat. Noch zwei rund um Storage zwei Power-Management-Techniken rund um Storage, die in letzter Zeit in Kernel gezogen sind. Ich gehe einfach mal weiter. Auch das ist, die Zeit wird schon langsam wieder knapp, deswegen springe ich jetzt mal ein wenig. Bei Audiotreibern, da hat sich das Power-Management in letzter Zeit deutlich verbessert. Das war bisher nicht, teilweise standardmäßig nicht an. Für Multichannel gibt es ein Konfigurations-API, was letztens eingezogen ist. Allgemein wurden die Audiotreiber ein wenig robuster gemacht. Was lahmgelegt wurde, waren Treiber, um USB 3.0 Speichersticks ein wenig schneller zu machen. Das war ist eine UAS-Technik. Der war einfach schlicht und ergreifend nicht ausgereift. Bei der Infrastruktur ganz allgemein fliegt jetzt mit Kernel 3.9 die Optionen raus, die bisher Konfigurationsoptionen freigegeben hat, die experimentell sind. Das war halt bisher so, dass man erst Config experimentell setzen musste und dann konnte man erst experimentelle Funktionen wie ButterFS und Co. freischalten. Das ist jetzt rausgeflogen, weil es sowieso sehr schlecht betreut wurde. Trotzdem gibt es im Kernel aber noch ganz viele experimentelle Funktionen. Da muss man jetzt genau in den Hilfetext und an andere Stellen hingucken, um zu sehen, was denn eigentlich experimentell ist. So, das war das, was sich in letzter Zeit getan hat. Noch ein paar allgemeine Entwicklungen. Was gerade in der Mache ist, gerade in der Diskussion für 3.10, ist Unterstützung für UnionFS, OverlayFS. Das ist das, was bei vielen Live-CDs benutzt wird, dass man praktisch ein Read-Only-Image hat, was von CD kommt oder was auf dem USB als Read-Only gespeichert ist und man darüber ein zweites Dateisystem mappt, wo dann die Speicherzugriffe gespeichert werden. Also wenn man dann eine Datei anlegt, dass diese beiden Sachen zusammengemischt werden, dass es wie ein Dateisystem aussieht. Das ist eigentlich keine neue Technik. Das gibt wird von den Distributoren eben für die Live-CDs seit vielen, vielen Jahren benutzt, aber ist im offiziellen Kernel bisher nur auf eine Weise möglich, die kaum eine Distribution nutzt. Und da scheint es so, als tut sich dann mit 3.10 endlich was, dass da was in den Kernel einzieht. Dauerthema ist Realtime, gerade im Embedded-Umfeld eben, da sind die Entwickler fleißig aktiv und der RT-Tree ist da weiter das, was man will, wenn man Echtzeiteigenschaften, ein Linux mit Echtzeiteigenschaften braucht, und deren Entwickler sind aber auch relativ gut drin, viele der Entwicklungen in den Upstream-Kernel zu ziehen, umzuziehen. Es dauert halt immer nur. Es ist etwas, das geht schon viele, viele Jahre, aber und es wird anscheinend auch noch eine Zeit lang dauern, aber es ist etwas, von dem der normale Kernel häufig auch schon profitiert hat. Containerverbesserung ist auch was, wo in nächster Zeit noch viel zu erwarten ist. Checkpoint und Restart ist da was, wo einige Gruppen dann arbeiten. Das heißt, dass man eine Anwendung praktisch einfriert und die Anwendung auf einem anderen, in einem anderen Container, möglicherweise auf einem anderen Rechner, neu startet, eben damit man als Webserver-Betreiber praktisch ein relativ mit wenig Overhead einzelne Bereiche schaffen kann, aber und trotzdem die Anwendungen und Bereiche, die Nutzer da Webserver die Nutzer von Webhostern nutzen, um die praktisch vom Host wegzuschieben, um auf einen anderen Host, um diesen Host zu warten, um neu zu starten etwa. Was in letzter Zeit passiert ist, ist, dass der ARM-Code im Linux-Kernel frisch renoviert wurde. Da wurde sehr, sehr viel umgebaut und sehr viel hübscher und besser gemacht. Da profitiert man nur indirekt von, aber die Entwickler macht das Leben leichter. Der Android-Kernel ist etwas, was immer wieder durch die Medien geistert. Google benutzt bei Android halt einen Kernel, der allerlei Funktionen hat, die im Upstream-Kernel nicht enthalten sind. Da ist schon seit einer ganzen Zeit, sind da einige aktiv, um diese Funktionen in den Upstream-Kernel einzubringen, damit unter Umständen teilweise auch man auf Desktop oder Notebooks davon profitiert. Letztendlich sind das aber so viele Funktionen, dass es ähnlich wie mit diesem Echtzeit, mit diesem Realtime-Kernel, ist ein sehr langer Prozess und nichts, was von heute auf morgen geschafft ist, das wird auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Statisch und dynamisch im Sinne von Module? Ja. Das ist eine, das kann ich nicht beantworten. Das ist Googles Entscheidung, wie die das machen. Also kann Module sein, ja. Also ich muss gestehen, den Android-Kernel so genau habe ich mir nicht angeguckt. Ich bin dann doch eher der Desktop- und Server-Mensch. Aber letztendlich wie Google deinen Kernel bastelt, das ist so ähnlich wie SUSE und Red Hat, das ist denen überlassen. Mal, vielleicht hatten sie da irgendwas einkompliziert, kann sein. Wo allgemein sich auch noch viel tut, ich hatte es eben schon Tracing erwähnt, da gibt es halt das D-Trace, für das Solaris relativ bekannt war. Da arbeiten die Kernel-Entwickler darauf hin, da alles zu schaffen, was man so braucht, um halt Anwendungen im Betrieb mit möglichst wenig Overhead zu überwachen, um eben Performance-Probleme zu finden oder auch bei Abstürzen herauszufinden, wo was passiert ist. Butterfest hatten wir schon, Dateisysteme, da ist Ceph und Cluster, was relativ viel diskutiert wird, aber das ist mehr so im Umfeld. Noch ein paar noch weiter in der Ferne liegende Dinge ist ein Interprozess-Communication-System, sowas wie Debus oder Binder für den Kernel. Binder ist das, was bei Android benutzt wird. Debus ist das, was man bei Desktops im Hintergrund viel benutzt wird. Da haben Gregor Hartmann und ein paar GNOME-Entwickler letztens festgeklopft, dass sie da was machen wollen. Wie lange das dauern wird, muss ich zeigen. Es gab auch schon zwei Versuche, eben ein IPC-System im Kernel zu etablieren. Die sind beide fehlgeschlagen. Deswegen wird das sicherlich nichts, was von heute auf morgen passiert. Netfilter-Renovierung oder Überarbeitung, da gibt es Überlegungen, eben für die Firewall-Sachen mal einen größeren neuen Umschwung zu machen. X-Tables 2, NFS-Tables sind da die Sachen, die in der Diskussion sind. Da ist aber noch nicht abzusehen, was sich da ergibt. Hot Data Tracking auf Basis des Virtual Dateisystems, das heißt, das ist auch für Caching-Lösungen interessant. Das ist auch was sich einige Leute angucken, um bestimmte Dateien dann je nach Nutzung auf die SSD zu verschieben und damit der Zugriff schneller ist. Das ist was unter Umständen mit ButterFS zusammenarbeiten könnte, aber auch noch was sehr vage ist im Moment. Tickless Kernel ist um den regelmäßigen IRQ für den Timer-Interrupt zu reduzieren. Da bastelt ein Entwickler, der Frederik Weisberger, relativ viel dran. Der war hier auch schon ein paar Mal auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Das sind so ein paar Sachen, die in der weiteren Ferne sind. Ich habe hier noch so ein paar, wo hapert ist. Ich appelliere gerne dran, dass der Kernel durchaus profitieren würde, wenn es mehr Tester gibt. Letztendlich so typische Konferenzbesucher, würde ich sagen, sind durchaus in der Lage, auch mal selbst einen Kernel zu kompilieren. Das ist was, was man durchaus mal machen kann, um mit Linux sich näher anzuschauen. Aber auch wirklich, wenn man neue Linux-Kernel ausprobiert und da frühzeitig Fehler findet, wenn man die an die Kernel-Entwickler meldet, dann macht man sozusagen Linux besser und es ist so, dass die Fehler dann gar nicht erst in den Distributionen auftauchen und damit schützt man andere Linuxer vor Fehlern. Manche Distributionen arbeiten zu eigennützig, wenn sie dann Fehler in ihren Kernel haben, dass sie die teilweise nur bei ihren Kerneln korrigieren, nicht aber im Upstream-Kernel. Das ist auch was, wo es durchaus Verbesserungspotenzial gibt. Manche Distributionen arbeiten zu träge. Das heißt, wenn die dass die Kernel sehr, sehr alt sind. Und das heißt, wenn da ein Fehler auftritt, dann weiß man nie, ist das eigentlich in dem aktuellen Kernel noch relevant. Da wäre es besser. Ich habe auch gar nicht speziell an die Enterprise-Distribution. Es ist halt gedacht. Aber wenn du es jetzt aufbringst, nein. Es wäre durchaus bei einigen Distributionen förderlich, manchmal, wenn sie nicht ganz so alte Kernel nutzen können, würden und auch mal etwas aktuellere nachliefern. Und sei es auch nur an Interessierte, wie einige von hier vielleicht, dass man einfach aktuelle Kernel relativ einfach ausprobieren kann, um im Zweifel Fehler relativ schnell zu melden. Treiber ist halt. Genau. Genau. Ja, genau, es gibt es in beide Richtungen. Es ist wie mit den Grafiktreibern und Dateisystemen eben, es ist nicht eine Lösung, die überall gilt. Treiber ist halt, wie gesagt, der Linux-Kernel bringt Unmengen von Treibern mit, aber es gibt immer noch viele Treiber, die besser arbeiten müssten und Sachen, wo es Probleme gibt. Ein typisches Beispiel ist Thunderbolt. Bei den MacBook Retina mit dem Netzwerkchip, da ist zum Beispiel so, dass der Netzwerkadapter, den muss man teilweise beim Booten angesteckt haben, nur dann funktioniert er. Wenn man ihn im Betrieb versucht nachzustecken, dann geht es halt nicht. Hybridgrafik hatte ich schon überlegt, da arbeiten die Entwickler zwar dran, aber das wird auch wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, bis das alles wirklich so geht, wie es gehen soll. Power Management ist etwas, wo die Kernel-Entwickler auch sehr, sehr viel machen. Da ist es aber auch teilweise an den Distributionen, die da nochmal bei den Voreinstellungen wieder mal optimieren müssen. Der eine oder andere hat es gesehen, ich hatte vielleicht bei Heise Open gestern das Dell-Notebook, was jetzt mit Ubuntu ausgeliefert wird, getestet. Und da war es zum Beispiel so, dass da zwei Stromspartechniken nicht aktiv sind, die 1 Watt durchaus sparen können im Leerlauf. 1 Watt waren bei dem Gerät ungefähr 10%. Das heißt, den Akkulaufzeittest habe ich noch nicht gemacht, aber unter Umständen läuft das Notebook dann nicht nur 5 Stunden Quetsch im Akku, sondern vielleicht dann auch 6. Das werde ich die nächsten Tage nochmal ausprobieren. Aber das ist ja doch was wichtig ist. OpenCL, also die Nutzung von Grafikchips von Computeraufgaben, ist auch was im Kernel nur teilweise unterstützt oder wo Kernel und Mesa Unterstützung nötig ist, da tut sich noch einiges. SSD-Caching hatte ich noch erwähnt, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Ich habe hier noch ein paar Backups zu anderen Dingen, aber da die Zeit. Dazu kann ich, ja, aber nee, lacht. Möchte noch einer was zu Secure Boot wissen?
Vielleicht zwei, drei Fragen können wir natürlich noch zulassen. Da hinten, Moment. Stopp.
Was ich bei dem SSD-Cache gerne sehen würde, dass man Schreib- und Lesecache auf eine SSD bringen kann. Meinetwegen 10% Schreibcache und die anderen 90% Lesecache. Ist das im Gespräch?
Hannes, hast du dir den Cache genau angesehen? Ich glaube, es kann es. Aber.
Meines Wissens macht der B-Cache das. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, den B-Cache zu upstreamen. Das ist der Mann, das
meinte. Also, wie gesagt, es ist etwas, da ist relativ viel noch in Arbeit. Da muss ich mal gucken, was sich so in nächster Zeit ergibt.
Alles klar, danke.
So, noch eine Frage.
Noch weitere Fragen? Irgendwo? Oder habe ich alle eingeschläfert mit dem ganzen vielen Details? Aber ich habe viele Details weggelassen.
Sie haben so einen schönen Artikel über Secure Boot geschrieben.
Ja?
Wie geht da die Entwicklung weiter?
Politisch oder technisch? Bitte? Technisch. Technisch ist es so, es gibt im Moment zwei Mini-Bootloader, damit Linux auf Secure-Boot-Systemen starten kann. Damit kann. Bitte? Shim und was von der Linux Foundation. Da sieht es so aus, dass die Entwickler sich ein bisschen zusammenraufen und daraus vielleicht eine Lösung basteln. Und vom technischen Ansatz ist das eines der Sachen, die in nächster Zeit vielleicht passieren werden. Was da so halb politisch noch ganz interessant ist, sind die beiden wesentlichen Unterschiede, dass Ubuntu eigentlich mit der den Kernel und die Kernel-Module nicht verifiziert. Deswegen merkt man bei Ubuntu von der Secure-Boot-Unterstützung so gut wie gar nichts, während man bei Fedora, die wie gesagt die Kernel-Module überprüfen und noch so ein paar andere Einschränkungen haben, wenn Secure Boot an ist. Man kann da auch keine eigenen Kernel booten, wenn man Secure Boot nicht ausschaltet auf irgendeine Weise. Da ist es, muss man sich halt sehr mit diesen Problemen rumärgern. Und da bin ich gespannt, ob das so bleiben wird. Fedora sagt, sie haben das gemacht, um die Verträge zu erfüllen, die sie mit Microsoft geschlossen haben, um eine Secure-Boot-Signatur für Shim zu bekommen. Letztendlich hat Ubuntu oder Canonical in diesem Fall ja dieselbe Verträge unterschrieben und die haben es nicht gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt und ob es bei Fedora vielleicht in Zukunft auch eine Secure-Boot-Unterstützung gibt, die den Anwender nicht mit Einschränkungen quält.
Okay, wir müssen, glaube ich, wirklich aufhören langsam, dass ihr noch wechseln könnt. Vielen Dank, Thorsten, nochmal. Und
sehr schön.